Ja, ich freue mich, mit euch den zweiten Weihnachtssonntag feiern zu können. Ich habe es überschrieben, das trotzdem Freudenfest. Und ich würde euch jetzt bitten, jeder für sich unter dem Aspekt jetzt einfach seine eigene Geschichte nochmal dazu zu sehen. Trotzdem, trotz aller Angst, trotz aller Fragen, trotz aller Zweifel, trotz eben dem, was umtreibt, vielleicht auch trotz Corona, also das trotzdem Freudenfest, weil, da bin ich tief überzeugt, weil es genau so eben von der Bibel her gedacht ist. Mich begeistert diese Aussage, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich dachte, was für eine tolle Zusage, gell? Das steht über dem Weihnachtsfest, Gott möchte uns reich machen. Reich machen mit dem, was es mit keinem Geld der Welt zu kaufen gibt, mit dem, was wir nur geschenkt von ihm in Anspruch nehmen können. Mir gefällt das Zitat von Friedrich von Bodelschwing so gut: Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. Das hat für mich von dem her eine große Bedeutung, weil Friedrich von Bodelschwing erzählt selber die Geschichte, wie in Bethel einer der behinderten Kinder ein Licht am Weihnachtsbaum anbrennen durfte. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er einen ganz schlimmen Anfall bekam und nur noch verzweifelt schreien konnte. Und sein Freund, sein bester Freund, der hat es nicht verkraftet. Der hat dann geweint und hat geschrien, alles hat einen Knacks. Alles hat einen Knacks. Und Bodelschwing hat dann die Kinder zusammengerufen und hat sie versucht, das so aufzunehmen und hat gesagt, Kinder, warum ist eigentlich Weihnachten? Haben sie nachgedacht und Mädchen hat dann gesagt, ja, das Größte ist doch, weil Jesus in die Welt gekommen ist. Und Bodelschwing hat weiter gefragt und hat gesagt, ja, aber warum ist er in diese Welt hineingekommen? Und am Anfang sah es so aus, als ob das die Kinder überfordern würde, so eine abstrakte Frage, warum? Aber dann ist ein Mädchen auf den Stuhl gestanden und auf den Tisch gesprungen und hat ganz laut gerufen, Jesus ist in die Welt gekommen, weil alles einen Knacks hat. Das ist die Botschaft. Jesus ist in die Welt gekommen, weil alles einen Knacks hat. Ich habe gelesen von einem Traumaforscher, der hat das jetzt noch schön wissenschaftlich ausgedrückt. Er sagt, der Mensch ist eine Sammlung von Bruchstücken. Und wenn wir uns selber angucken, dann stellen wir das auch fest. Gell? Der Mensch ist eine Sammlung von Bruchstücken und er sagt, jeder trägt Zerbrochenheit in sich. Das ist das Große, dass in die Zerbrochenheit, in das Zerbrochensein dieser Welt Jesus hineinkam. Wie viele Leute haben wohl dieses Weihnachtsfest gefeiert mit gebrochenen Herzen? Weil Ehen auseinandergebrochen sind, weil Freundschaften zerbrochen sind wegen Corona oder wegen was weiß ich auch immer. Weil Vertrauensbruch Herzen beschädigt hat und weil Wortbruch zur Verzweiflung gebracht hat. Gott sei Dank gibt es Weihnachten. Weil Weihnachten ist die Botschaft vom Heilmacher. Mich begeistert es so aus dem Alten Testament, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Versteht ihr? Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die zerbrochenen Herzen, die einen Knacks haben, dass die heil werden sollen, nicht eine heile Welt, sondern eine unheile Welt mit allem Knacks und allen Brüchen und genau da hinein kommt ihr. Und die Botschaft heißt, euch ist heute der Heiland geboren. Und das darf jetzt jeder für sich hören. Das ist für mich sowas wie ein Lichtblick aus der Ewigkeit. Ein Lichtblick, wo Gott hineinspricht in unsere Dunkelheit und wo wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Lichtblick Gottes. Musik. mach dich bereit, dein Licht kommt. Ich habe die Rebecca gebeten, ein paar von ihren Liedern zu singen und meine Predigt da ein bisschen noch zu unterstreichen an ein paar Stellen. Das wollen wir jetzt uns machen, also dass wir uns miteinander auf den Weg machen, das Licht zu sehen. Ich habe verschiedene Aspekte kurz zusammengestellt. Weihnachtsgeschichte ist eine überraschende Geschichte. Überraschende Geschichte. Also ich habe wirklich viel Fantasie. Ihr müsstet die Geschichten hören, wenn ich sie unseren Enkeln erzähle, die in Japan sind. Da geht über der Erde, unter der Erde und was weiß ich, was da alles immer sich abspielt. Aber auf die Weihnachtsgeschichte wäre ich nie gekommen. Und ehrlich, ihr auch nicht. Weil so stellt man sich das nicht vor, dass die wichtigste Person, die es überhaupt auf der Welt gibt, dass die auf die Erde kommt. So stellt sich das kein Mensch vor. Das wird man ansiedeln irgendwo beim Königspalast mit Prunk und Protz und die besten Ärzte, die da drumherum versammelt sind bei der Geburt. Und dann, wenn das Kind dargestellt wird, dass es vom Balkon oben geschieht, also mit einem großen Sicherheitsabstand. Aber auf die Idee wird doch keiner kommen, dass der Gott aller Götter im Stall geboren wird. Das ist die große Geschichte Gottes. Stallgerüche und Stallgeräusche waren das Erste, was der Säugling gehört hat, wach wahrgenommen hat. Aber trotz aller Armseligkeit geschieht dort das Entscheidende überhaupt. Trotz der niedrigen Geburt wurde diese Geburt von Engeln angekündigt. Welche denn sonst? Trotz der Armseligkeit leuchtet mitten im Dunkeln ein noch nie gesehener Stern. Trotz der Armseligkeit machen sich weise Leute auf aus fernsten Landen und landen in den Bergen von Judäa, um den Gott anzubeten, den sie doch gar nicht kennen. Eine Frau erzählt, wie sie mit ihrer Nichte am Heiligabend im Familiengottesdienst ist und wie da die Weihnachtsgeschichte vorgespielt wird. Und dann meldet sich die kleine Nichte und sagt, komm, wir gehen wieder, die Geschichte kenne ich schon. Ich habe gedacht, ja, wir kennen sie auch alle, gell? Wir kennen sie in- und auswendig, aber Gott will, dass wir sie immer wieder neu hören. Hören und bewegen, wie wir es am Anfang gehört haben, für uns in Anspruch nehmen. Ja, das stimmt, fürchte dich nicht, sagt der lebendige Gott. Und es ist eine originelle Geschichte. Ich habe so gedacht beim Vorbereiten, also das, was sich da abspielt, das kann sich nur Gott leisten. Also ich habe jetzt diese zwei Figurengruppen, gell, die Frauen und die Männer, weil das so symptomatisch ist für Gott. Er macht Leute zu seinen Zeugen des größten Geschehens, der Geburt Gottes in dieser Welt, die gar kein Zeugenrecht haben. Frauen waren als Zeugen nicht zugelassen. Aber Gott macht Frauen zum Zeugen. Nee, jetzt war es auch falsch. Du hast gar nichts gesagt, meine Frau. Die korrigiert mich sonst immer. Hallo, jetzt müssen wir also nochmal zurück. Also, nee. Gott macht ganz am Anfang, macht er Hirten zu Zeugen und die Hirten hatten kein Zeugenrecht. Die wurden einfach nicht zugelassen als Zeugen. Das waren Dunkelmänner, denen hat man nicht über den Weg getraut. Und bei dem größten Geschehen danach, der Auferstehung, da macht Gott dann andersrum. Jetzt macht er Frauen zum Zeugen und die Frauen haben auch kein Zeugenrecht. Selbst wenn die was mit ihren Augen gesehen hatten, wurden die nicht als Zeugen wahrgenommen. Nicht zugelassen. Und mich begeistert das so, gell? Das ist die Botschaft. Die Botschaft, die durchträgt, da kommt es gar nicht so auf die Zeugen an. Das beruhigt mich so auch im Blick auf mich selber. Gell? Wenn wir Zeugnis weitergeben von unserem Herrn, da kommt es nicht so sehr auf uns an. Es kommt auf die Botschaft an. Das ist das, was verändert. Und es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte. Mir hat es so gefallen, der Karl Barth, dieser große Theologe, der hat es mal so zusammengefasst und sagt, also Gott hat zwei Geschichten, wo er seine von ihm selber gegebenen Gesetze übertritt. Das erste ist bei der Geburt Jesu, Jungfrauengeburt. Also verstehe, selbst die Maria sagt, wie soll sowas passieren? Also das geht doch einfach nicht. Und später dann, bei der Auferstehung, das wissen wir alle, Tod ist Tod. Da kannst schütteln und machen, was du willst, so jemand wird nicht mehr lebendig. Aber Gott durchbricht mit seiner Macht die Gesetze, die er selber in diese Welt hineingegeben hat, um das Leben für uns zu schaffen. Um uns die Botschaft zu geben, dass es Heil und Hoffnung für immer gibt. Das ist doch das Große, gell? An Weihnachten hat sich Gott auf den Weg gemacht zu uns, um uns immer bei sich zu haben. Für jetzt und für immer und für Ewigkeit. Jesus Christus hat Trost für alle Müdigkeit und Licht für deine dunkelsten Stunden. So hat es einer ausgedrückt. Das finde ich so tröstlich. Licht für deine dunkelsten Stunden. Wenn ihr das alte Weihnachtslied noch mal angucken wollt, vielleicht daheim, fröhlich soll mein Herz springen. 12 Verse hat der Paul Gerhardt gemacht. Und das Interessante ist, dass seine Verse genau in die verschiedenen Situationen des Lebens reinsprechen. In die Trauer, in die Verzagtheit, in das Verzagen über sich selber, über seine Schuld, in die Hoffnungslosigkeit der Welt und im Blick auf die Angst dieser Welt. Aber immer diese Grundbotschaft, wir haben Grund zur Freude, weil Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Und das hat er ja nicht in einer heilen Welt hineingesagt. Fröhlich soll mein Herz springen. Das war ein paar Jahre nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg, in dem 6 Millionen Menschen umgekommen sind. Das war ein Drittel der ganzen Bevölkerung Deutschlands. In die Situation hinein sagt er, fröhlich soll mein Herz springen. Dann ist keine namenlose Geschichte. Kleine Max sitzt auf dem Klo und ruft nach seiner Mama. Und wie das bei Kindern so ist, gell, da weiß nie immer, was so kommt. Dann hat er gerufen, du Mama, wie heißt der nochmal, der mich immer lieb hat? Und die Mutter war noch gerade am Überlegen, was er jetzt gerade wieder meint. Dann hat er nachgehakt und er hat gesagt, weißt du, weißt doch den, den ich nie vergessen soll. Dann hat sie gesagt, ja, meinst du Jesus? Ja, sagt er, genau Jesus, vielen Dank, Mama. Er hat gedacht, boah, der hat so verstanden, das ist es, Jesus, das ist der Name, auf den es ankommt. Es ist so spannend, wenn ihr dem mal nachgeht, also bevor die Rebecca geboren ist, hat mich die Waltraud wirklich eine halbe Nacht genervt, weil ich wollte ein Mädchen wieder und deswegen haben wir Mädchennamen gehabt und ich war glücklich und zufrieden. Aber sie hat gesagt, du bist vielleicht wieder irgendwo unterwegs und das Kind kommt und dann ist es doch ein Junge und was machen wir dann? Also haben wir eine halbe Nacht noch um die Ohren geschlagen, um einen jungen Namen zu finden, den wir nie gebraucht hätten in unserem Leben. Das war nicht das Problem von Maria und Josef. Ich glaube, das war das einzige Ehepaar, die sich diese Gedanken nicht gemacht haben. Also wie soll das Kind heißen? Weil das ist offenbart worden. Der Maria ist gesagt worden, er soll Jesus heißen. Und als der Engel das dann dem Josef sagt, dann setzt er noch das dazu. Und der soll sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das Kennzeichen für diesen Jesus. Und dann verquickt er es noch mit dieser alttestamentlichen Verheißung, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären wird. Und sein Name soll Immanuel sein, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und das ist doch das Große, gell? Der jetzt in Not und Nacht und Traurigkeit in diese Welt kommt, das ist der Gott mit uns. Und der geht mit uns, eben auch in alle Not und Nacht und Dunkelheit unseres Lebens. Der König aller Könige, der nicht im Palast, sondern im Kuhstall zur Welt kommt, der aus dem Himmel kommt und nicht im Himmelbett liegt, sondern in einer Krippe, das ist der Gott, der mit uns ist, in jeder Lage unseres Lebens. Der Name, der rettet. Jesus, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Es ist der Name, vor dem sogar die dunklen Mächte in die Knie gehen müssen. Und es ist der Name, den am Ende einmal alle anbeten werden. Alle Knie sich beugen werden vor ihm. Das heißt, wir feiern an Weihnachten das Fest der Liebe. aber nicht einer romantischen Liebe, sondern das Fest der Liebe, der Wirklichkeit Gottes in dieser dunklen Welt. Von Anfang bis zum Ende. Das Große, es ist eine tatsächliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt. Bild-Zeitung hat es dann groß gebracht am 30.11.21. Die EU will Weihnachten doch nicht streichen. Dramatische Geschichte, hat viele Wogen hochgeworfen. Es gab eine Kommission der EU-Gleichstellungsstrategie, Union of Equality, wo alles möglich aus der Sprache rausgenommen werden sollte, was für manche Leute anstößig sein könnten. Und deswegen war auch der Begriff Weihnachten da vorgesehen. Christmas, also das deutsche Wort Weihnachten war nichts Problem, sondern Christmas, also das englische Wort, sollte gestrichen werden, weil es ja eine Tendenz hat. Und dann gab es große Proteste, die Kommission zog den Leitfaden nach heftigen Protesten zurück und der Begriff darf nicht abgeschafft werden. Aber ich habe für mich überlegt, was wäre, wenn das passieren würde? Wenn Weihnachten als Begriff abgeschafft würde, was wird passieren, wenn Weihnachten verboten würde, wie in drei Ländern auf dieser Erde, wo bei wirklicher großer Strafe Weihnachten nicht gefeiert werden darf? Ich habe so gedacht, ja, es wäre schon tragisch, aber es wäre nicht ganz so schlimm. Weil Weihnachten ist Wirklichkeit Gottes. Im Lateinischen heißt es in der Weihnachtsgeschichte, es begab sich, so heißt es bei uns im Deutschen, da heißt dann Faktum est. Also das ist ein Faktum. Das ist in diese Welt hineingekommen, das ist die Wirklichkeit Gottes, an der kann niemand was ändern. Das ist so. Faktum est, Gottes Wirklichkeit kam in diese Welt. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das ist Wirklichkeit. Das kann man nicht mehr ausradieren. Das steht ein für alle Mal. Er ist einer von uns geworden. Die Gnade Gottes ist erschienen, damit wir zu ihm gehören können. Für jetzt und für alle Zeit. wie gut, dass das die Wirklichkeit ist. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Und da kann nichts mehr davon weggenommen werden. Deswegen ist eine verändernde Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr Charlie Brown kennt. Ich liebe diese Figuren mit diesem Witz, der immer noch ein bisschen dabei ist und der Weisheit, die ein bisschen vermittelt werden soll. Interessanterweise gibt es eine Sendung in Amerika, wo die Weihnachtsgeschichte von Charlie Brown seit 1965 jedes Jahr gesendet wird. Jedes Jahr. Am Anfang gab es große Proteste, weil die Leute gedacht haben, das ist alles zu fromm. Und da ist die ganze Weihnachtsgeschichte mit drin und sonst was. Aber das ist wirklich zum Dauerläufer geworden, wie gesagt, seit 1965. Und eine kleine Szene spielt sich da ab. Der Charlie Brown, der macht ein Krippenspiel und ist dabei ganz verzweifelt, weil er sieht, da ist so viel Kommerz in dieser Welt und das eigentlich von Weihnachten, das geschieht gar nicht mehr. Und dann ist seine große Frage, weiß eigentlich niemand mehr, gibt es niemand mehr, der weiß, warum es Weihnachten gibt. Und dann kommt der Linus. Linus, der ist bekannt, also hier am Bild könnt ihr ihn sehen, der ist bekannt mit seiner blauen Kuscheldecke. Die hat er immer dabei, weil die gibt ihm Trost. Die braucht er, wenn er wieder Angst hat. Und dann ist das Besondere, seine Schwester, die Lucy, die mag die Decke überhaupt nicht. Und die versucht, ihm die Decke abzugewöhnen. Die hat sie schon vergraben, die hat sie schon als Drachen gemacht und die hat sie für ein wissenschaftliches Experiment missgebraucht, aber immer wieder kriegt er seine blaue Decke. Und jetzt genau dieser Linus mit der Decke, mit seiner Angst, der tritt auf und macht nichts anderes, als dem Charlie Brown zu entgegnen mit der Weihnachtsgeschichte. Und das Besondere ist, als er an die Geschichte drankommt, dass die Engel sagen, fürchtet euch nicht, dann lässt er seine Decke fallen. Ich habe gedacht, boah, das ist so eine Botschaft, oder? Also, wenn das stimmt, dass von Gott her die Botschaft, fürchte dich nicht, in diese Welt hineinkommt, dann darfst du deine Ängste fallen lassen. Und auch alle Hilfestellungen, die du dir nimmst, du darfst es fallen lassen, du darfst dich ihm anvertrauen mit allem, was dran ist. Weil das ist das Große, fürchtet euch nicht, die Grundbotschaft von Weihnachten, fürchtet euch nicht, und zwar nicht, weil es nicht so schlimm ist, sondern fürchtet euch nicht, weil der Heiland geboren ist. Das freut mich immer so an der biblischen Botschaft, dass da nichts kaschiert wird. Nicht fürchtet euch nicht, es ist ja nicht so schlimm, es wird schon wieder gut werden oder sowas. Nein, Welt ging verloren, aber Christ ist geboren. Deswegen fürchtet euch nicht. Darum geht es an Weihnachten. Deswegen ist fürchtet euch nicht eines der großen Mutmachworte der Bibel. Eines der ganz zentralen Hoffnungsworte, die es überhaupt gibt. Da heißt es dann, dass die sitzen in Schatten des Todes, dass ihr Weg gerichtet wird auf den Weg des Friedens. Die sitzen im Schatten des Todes, das ist unsere Wirklichkeit, vom Tod umgeben, dass die ihren Weg geführt wird auf den Weg des Friedens. Oh, habe ich den gar nicht richtig gezeigt? Doch. Weihnachtsgeschichte ist eine fröhliche Geschichte. Interessant, in der Weihnachtsgeschichte, da wird nichts kaschiert, gell? Da ist eben wirklich der Stall und da ist die übervolle Wirtshäuser und dass es keinen Platz für sie gibt und dass in aller Armseligkeit das Kind auf die Welt gebracht werden muss, das ist alles da. Unsicherheit und Stress und Verunsicherung und Angst. Und trotzdem ist es die tröstliche Geschichte, weil mitten hinein die Botschaft von der trotzdem Freude verkündigt wird. Trotzdem Freude, beruhigt mich immer wieder so, dass die Engel nicht gesagt haben, ich verkündige euch große Probleme, sondern die Engel haben verkündigt, ich verkündige euch große Freude. Deswegen ist auch so wichtig, dass der Grundton in unseren Gemeinden ist. Nicht, da sind die Leute zusammen, die vor allen Dingen über die großen Probleme nachdenken, sondern da sind die Leute zusammen, die was von der großen Freude wissen. Von der großen Freude, dass der Heiland geboren ist. Und interessant ist, wie sich das durch die ganze Weihnachtsgeschichte hindurchzieht, wenn er das mal liest, Kapitel 1 und Kapitel 2 im Lukas-Evangelium. Immer wieder stoßt er drauf, dass Leute von der Freude gepackt werden, dass Leute verändert werden, dass Leute geprägt werden von dieser ewigen Freude. Und es ist eine anbetungswürdige Geschichte. Ich freue mich über die Weihnachtslieder. Und ich freue mich immer in Gemeinden, wenn auch die Weihnachtslieder noch gesungen werden. In manchen Gemeinden ist es so, dass das ganze Jahr über immer das gleiche Lied gut gesungen wird. Aber das ist doch ein echter Schatz, wirklich mit ganz, ganz viel biblischen Aussagen. Wo ich euch Lust machen würde, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt jetzt in der nächsten Zeit, guckt doch nochmal das Lied an von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Da ist so viel Evangelium drin. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält uns kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam uns die Rettung her. Ein Lied, was man nehmen kann, um immer wieder neu innerlich wirklich zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Aber was ich gedacht habe, ein Lied, was man auch sonst immer singen kann, ein Lied wird super passen für Weihnachten. Kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Weil das zieht sich durch die ganze Weihnachtsgeschichte hindurch. Das Gotteslob, die Anbetung kommt, jetzt ist die Zeit. Das war es, als die Hirten ihren großen Schock erlebt hatten, als plötzlich ein Engel vor ihnen stand, mitten in ihrer Dunkelheit und als dann die Flutlichter am Himmel aufgemacht wurden und alles in glänzender Herrlichkeit erstrahlte und ihr Herz in die Hose fiel und sie verzagt waren, dann kommt diese große Botschaft. Fürchtet euch nicht Und dann fängt der ganze Himmel an zu singen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ich habe ja überlegt, wie die Engel das wohl gesungen haben. Also auch wenn es Engel waren, Englisch haben sie, glaube ich, nicht gesungen. Meistens ist es so, dass es als Lateinisch angegeben wird, in Excelsis Deo. Aber dann hätten es die Hirten auch nicht verstanden. Wahrscheinlich war es einfach in Aramäisch so, dass die es auch verstehen konnten. Aber die Engel, versteht ihr, die waren es geübt. Also im Alten Testament heißt mal bei der Einweihung vom Tempel, dass da ein Riesenchor und 120 Trompeter einen Ton von sich gegeben haben, wie wenn es nur einer gewesen wäre. Wir können manchmal zu dritt schon vierstimmig singen, aber versteht ihr, ein Riesenpult einstimmig singen. Die sind es geübt, die sind es wirklich geübt, Gott zu loben. Die Engel, die tun das dauernd. Also deswegen, das ist ihre Profession. Aber dann gefällt mir das so sehr, dass dann eben die Hirten mit einstimmen. Da heißt es dann, und sie priesen und lobten Gott über alles, was sie gesehen und gehört haben. Und da mögen manche schrägen Töne dabei gewesen sein, da mag mancher Brummer drin gewesen sein. Aber wichtig ist, dass das Gotteslob erscheint. Das Gotteslob, das sich wie ein roter Faden durch die Weihnachtsgeschichte durchzieht. Gell? Bei dem Zacharias fängt es an, dass er davon schwärmt, dass jetzt dass wir sie erlöst aus der Hand des Feindes jetzt fröhlich Gott loben dürfen. Und bei dem Simeon, diesem alten Mann, der im Tempel den 8 Tage alten Säugling einfach den Eltern aus der Hand nimmt und auf seinen Arm nimmt und der sagt, hey, jetzt kann ich in Frieden sterben, weil meine Augen haben den Heiland gesehen. Und dann stimmt er das große Lob Gottes an. Und dann kam die Hanna dazu und die macht es genauso. Eine Frau, die erfahren ist im Gotteslob, viele, viele zig Jahre hat sie es geübt. Ganz egal, ob zum ersten Mal oder ganz neu, euch ist heute der Heiland geboren. Diese Tatsache dürfen wir feiern. Die Tatsache, mit der Tatsache dürfen wir leben. Die soll mit hineingehen, auch in die nächste Zeit. Und jetzt packen wir es einfach ganz kurz noch ein bisschen zusammen. Ich liebe Krippenfiguren. Und wir gucken uns x Kirchen an, immer ob sie da wieder Krippen haben. Der Waldrauf wird es manchmal zu viel, schon nach der 10. Kirche. Aber okay, aber wir haben dafür hunderte von Bildern davon. Und das gefällt mir besonders. Diese Krippenfigur, dieser alte Mann, der den Weg zeigt, den er selber geht. Und ich denke, hey, das möchte ich so gern. Ich möchte anderen den Weg zeigen, den ich selber gehe. Geh mit. Dann nimmt er diesen Jungen mit unter den Arm. Geh doch mit auf dem Weg, den ich selber gehe, zum großen Ziel hin. Geh doch mit zum Heiland hin. Und dann der Josef. Der Josef, also in den Krippen, wenn er mal guckt, der steht ja oft einfach bloß im Weg rum. Das ist wie so ein Statist. In manchen Krippen ist er dargestellt, dass er so richtig abwehrend die Hand hat. Pass auf das Baby auf. Aber die hat mir so saumäßig gefallen. Guck mal, das sind die ausgebreiteten Arme. Hey, kommt, das müsst ihr gesehen haben. Kommt zu dem Heiland. Und ich denke, ja, wenn das uns ausmacht, dass das unser Leben austrägt, ja, komm doch zu dem Heiland. Komm, lass dich einladen. Eine ganz andere Figur ist der Hirte mit seiner der Wirt mit seiner abwehrenden Hand. Nee, alles besetzt, kein Platz. Das möchte ich nicht. Ich möchte so gern, dass Jesus allen Raum einnimmt, in meinem Leben, in unserem Leben, dass er Platz hat, dass er einräumen kann und ausräumen kann, was von ihm her dran ist, und ihm nie, nie die Wohnung verbieten. Komm, um mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Manche dieser Geschichten könnten uns auf eine falsche Spur bringen. Weil klar, die Weisen, die kommen und bringen tolle Schätze mit. Aber wenn ihr die Krippenfiguren anguckt, in der Regel ist es so, dass die Hirten und die Frauen, die auch kommen und was alles dargestellt wird, dass die auch immer irgendwas dabei haben. Ein Schäfchen oder sonst irgendwie was. Und man könnte auf den Gedanken kommen, wir müssen irgendwas Schönes bringen. Ich finde das Lied von Rudolf Alexander Schröder so unendlich tröstlich. Er hat genau das aufgenommen, was wir bringen dürfen. Wir müssen nichts bringen, aber wir dürfen alles bringen. Er hat es so in tolle Worte reingefasst: Bring dem Sohn die Gaben dar. Seufzer, Drangsal, Angst und Plagen werft auf ihn, er wird sie tragen. Er ist wunderbar. Und guck mal, das ist jetzt am Ende dieser Weihnachtszeit nochmal die ganz große Einladung unseres Gottes. Tu das. Du musst nichts bringen, aber du darfst alles bringen. Loslassen und auftanken. Und dann schließen wir ab. Ich will das Wunder der Liebe Gottes staunend anbeten. Mir hat es so gut gefallen, wie unterschiedlich die beten. Der Stil der Anbetung kann unterschiedlich sein. Die Handhaltung kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass wir es tun, anbeten. Denn ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich ist, arm wurde um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, wir preisen dich für deine Liebe, für deine Freundlichkeit, für das Geschehen von Weihnachten, dass du wirklich den Himmel verlassen hast für uns, den Glanz mit der Dunkelheit eingetauscht hast, die Reinheit mit dem Schmutz und der Not dieser Welt, und dass du es für uns getan hast, dass du nichts lieber hast, als dass wir für jetzt und für immer bei dir sein können. Wir können nur staunen, guter Herr. Wir können dich nur anbeten und dir danken für deine Liebe und für deine Treue. Amen.